Die verzauberte Insel von Sigrid Heuk, gelesen von Uta Halland. Irgendwo im Mittelmeer liegt eine Insel, von der viele Menschen glauben, dass sie verzaubert sein könnte. Einiges spricht dafür. Erstens, aus unerklärlichen Gründen verbrennen dort immer wieder Bäume. Das ist doch ziemlich merkwürdig. Und wer da behauptet, dass sich jemand aus Unachtsamkeit anzündete oder ein Funke entstanden sein könnte, weil ein Sonnenstrahl durch eine Glasscherbe fiel, dem kann man erst glauben, wenn er es bewiesen hat. Zweitens, diese Insel ist fast immer von einem wunderbaren Duft umgeben. Obwohl nur kleine, unscheinbare Kräuter dort wachsen, duftet es weit übers Meer, so als ob sie ein großer Blumengarten sei. Drittens, es gibt viele Felsen dort, die für alle, die einen Blick dafür haben, unschwer als versteinerte Ritter zu erkennen sind. Hier und da ist auch ein versteinertes Pferd dabei. Versteinerte Menschen und Pferde waren aber schon immer untrügliche Zeichen für eine Verzauberung. Viertens. Fast auf jedem Hügel stehen uralte, halbverfallene Türme. Überhaupt gibt es eine Menge Burgruinen und verlassene Häuser dort. Ist das nichts? Fünftens. Unter den Inselbewohnern geht ein merkwürdiges Gerücht um. Es handelt von einem König, der von einer bösen Hexe verwünscht worden sein soll. Und weil in einem Gerücht immer alles viel schlimmer gemacht wird, als es vielleicht einmal war, ist der verwunschene König im Laufe der Zeit immer größer geworden und größer und größer. Angeblich soll er jetzt ein Riese sein. Und wer jetzt noch immer nicht glaubt, dass diese Insel verzaubert ist, der hat keine Fantasie. Auf dieser Insel war Mira zu Hause. Mira war ein kleines, schwarzhaariges Mädchen, das meistens barfuß lief. Sie lebte mit ihrer Familie in einem Haus in den Bergen. Das Haus sah so aus wie viele Häuser auf der Insel. Es war schon ein wenig brüchig, hatte ein Dach aus gewölbten Ziegeln, vor der Türe stand ein alter Ziehbrunnen und hinter dem Stall ein Kastanienbaum. So wie die meisten Menschen auf dieser Insel lebte Miras Familie von dem Verkauf der Korkbaumrinde. Jeden Tag zogen der Vater und die Brüder hinauf in die Berge. Behutsam schälten sie Rinde von alten Korkeichenstämmen, packten sie in große Bündel, die sie auf dem Rücken eines Esels in die nächste Hafenstadt brachten, wo sie sie einem Händler verkauften. Von dem Geld, das sie dafür bekamen, kaufte der Vater dann Zucker, Salz, manchmal auch Unterhosen oder Haarshampoo und sonst noch alles, was eine Familie so braucht. Ab und zu brachte er Mira ein paar Süßigkeiten mit, denn für kleine Mädchen sind Süßigkeiten sehr wichtig, auch wenn ihre Mütter oft anderer Meinung sind. Bei Mira, ihren Eltern und ihren Brüdern lebte noch der Großvater in dem kleinen Steinhaus am Berghang. Und in dem Stall hinter dem Haus lebten die Ziegen. Mira liebte die Ziegen. Es waren drei. Die eine war nur dann schneeweiß, wenn sie nicht gerade im Mist gelegen hatte. Ihre Augen waren dunkel und sie meckerte immer besonders frech. Der Großvater hatte ihr den Namen Gloria gegeben. Die zweite hatte ein braunes Fell und einen schwarzen Streifen auf dem Rücken. Sie besaß besonders lange gebogene Hörner und war immer munter und lustig. Die Mutter hatte sie Klang getauft und rief sie oft auch Klangelang nach dem Ton der kleinen Glocke, die um ihren Hals hing. Die dritte war schwarz wie eine Neumondnacht. Sie hatte goldgelbe Augen und einen langen Bart. Ihre Glocke hatte den hellsten Ton und deshalb rief Mira sie Kling und wenn sie lieb war, auch Klingeling. Für Mira war der Sommer die schönste Jahreszeit. Dann zog sie mit Kling, Klang und Gloria in die Berge hinauf. Sie passte auf, dass die Ziegen sich nicht verliefen, führte sie an Plätze, an denen besonders gute Kräuter wuchsen und hüpfte mit ihnen um die Wette. Wenn sie müde wurde, legte sie sich flach auf den Boden, betrachtete die vorbeiziehenden Wolken und versuchte auf einem zwischen die Daumen gespannten Grashalm ein Lied zu spielen. Sie redete oft laut mit Kling, Klang und Gloria. Und wenn sie dann meckerten, dann glaubte das Mädchen fest, dass sie ihm damit geantwortet hätten. Morgens konnte Mira es kaum erwarten, bis die Mutter mit dem Melken fertig war und sie die Ziegen aus dem Stall lassen durfte. Sie störte sich auch nicht daran, wenn der freche Tullio, der nebenan wohnte, hinter ihr her schrie, »Eins, zwei, drei, Ziegen, Mira geht vorbei!« Zur Mittagszeit traf sie sich mit dem Großvater beim alten Turm oben auf dem Berg. Er brachte ihr dann das Mittagessen und leistete ihr ein wenig Gesellschaft. Dort oben ging fast immer ein kühler Wind und im Schatten des alten Gemäuers war für drei Ziegen, ein kleines Mädchen und einen Großvater gerade Platz genug. Eines Mittags entdeckte Mira in der Ferne ein Feuer. Die Flammen tanzten auf und ab, wurden einmal größer und dann wieder kleiner. Über ihnen stieg eine dünne schwarze Rauchfahne in den Himmel. »Was ist das?«, fragte Mira den Großvater. »Das ist ein brennender Korkeichenbaum.« »Wer hat ihn angezündet?«
»Das weiß ich nicht.«
»Warum weißt du das nicht?«
»Niemand weiß das, aber viele vermuten, dass unsere Insel verzaubert ist.«
»Ist das wahr?«
»Liebe Mira«, der Großvater erhob seine Stimme, »Großväter lügen fast nie und nur selten, wenn sie eine Geschichte erzählen.«
»Erzählst du jetzt eine Geschichte?« »Wenn sie jemand hören will, gern.« »Ich würde sie gern hören. Und Klingklang und Gloria sicher auch.«
»Also gut. Du weißt doch, dass manche Felsen wie versteinerte Ritter aussehen.«
»Ja, ja, hinter unserem Haus steht einer mit einer langen, gebogenen Nase.«
»Sie sollen alle verzaubert sein«, sagte der Großvater. »Und die alten Korkeichen auch. Nur den Duft, den hat man vergessen.«
»Wer hat ihn vergessen?« Da wurde der Großvater ärgerlich. Jeder Großvater, der eine Geschichte erzählen will und dabei dauernd unterbrochen wird, wäre hier ärgerlich geworden.
»Wenn du jetzt nicht still bist, dann...«
»Ich bin ja schon still und Klingklang und Gloria sind es auch. Aber sag mir nur schnell noch, von wem die Geschichte handelt.«
»Von einem König und einem kleinen Mädchen, das Mira heißt und natürlich von drei Ziegen.« Da rief Mira empört: »Das geht nicht. Mich und die Ziegen gibt's nur einmal auf der Welt.«
Der Großvater zog seine Uhr aus der Tasche. Sie war zwar schon alt, doch ihr Deckel war immer noch blank wie ein Spiegel.
»Sieh da hinein«, sagte er und hielt sie dem Mädchen vor die Nase. »Was siehst du?«
Mira sah ein Mädchen mit dunklen, zerzausten Haaren. Und als sie ihm zulächelte, lächelte es zurück. »Mich selbst natürlich.«
»Siehst du, das ist die andere Mira«, sagte der Großvater. »Die Spiegelmira sozusagen.«
»Dann sind es auch Spiegelziegen und eine verzauberte Spiegelinsel, die ganz genauso aussieht wie die, auf der wir leben«, rief das Mädchen entzückt.
»So ist es«, bestätigte der Großvater.
»Aber wenn du weißt, wie alles verzaubert wurde, weißt du dann auch, wie alles erlöst werden kann?«
Das war dem Großvater dann doch zu viel. »Also hörst du jetzt zu oder nicht?«
Doch als ihn Mira erschrocken ansah, war er gleich schon wieder besänftigt. Er zündete sich eine Pfeife an, so wie sich das für einen Großvater gehört, der eine Geschichte erzählt, und begann:
»Vor langer Zeit lebte auf dieser Insel ein braver und tüchtiger König. Er wohnte in einem Schloss, wie sich das für einen echten König gehört, und das Volk verehrte ihn sehr. Obwohl ihm das Regieren oft sehr lästig war, regierte er zur Zufriedenheit aller. Doch jede freie Minute und den ganzen Urlaub verbrachte er in seinem Garten, denn nichts liebte er mehr als Blumen. Seine Rosen galten als die schönsten Rosen der Welt und seine Nelken waren mindestens so schön. Der Duft all dieser Blumen, Bäume und Sträucher umgab die Insel und manchmal trug ihn der Wind sogar weit übers Meer bis an ferne Küsten. Zahlreiche Untertanen waren damit beschäftigt, die Pflanzen zu gießen, die Beete von Unkraut freizuhalten und die Kieswege zu rächen. Das war viel Arbeit, aber sie taten sie gern. An schönen Aussichtspunkten ließ der König Türme bauen oder auch kleine Burgen. Und wenn er in seinem Garten Lust wandelte oder spazieren ritt, dann ruhte er sich dort aus, ließ sich Tee oder Orangensaft bringen und knabberte süße Törtchen. Eines Tages eröffneten ihm die Minister, dass es allmählich Zeit für ihn werde, sich zu verheiraten, damit ein Sohn oder eine Tochter die glückliche Herrschaft weiterführen könnte und das Volk nicht arbeitslos würde. Eigentlich wäre der König sein ganzes Leben lang viel lieber im Garten spazieren gegangen, aber weil es seine Untertanen nun einmal wünschten, begann er sich nach einer Prinzessin umzusehen, die ihm gefiel. Vielen Prinzessinnen und vor allem ihren Müttern wäre der König als Ehemann sehr willkommen gewesen, denn er war jung und hübsch anzusehen. Doch ihm gefielen sie alle nicht. Die eine war zu dick, die andere zu mager, die dritte hatte zu große Füße und die vierte einen zu dicken Busen. Zur selben Zeit herrschte auf einer Nachbarinsel ein anderer König, der ziemlich giftig auf den König mit dem Blumengarten war. Niemand, nicht einmal der klügste Minister, konnte sich erklären, warum er ihn nicht leiden konnte. Es war eben so. Und damit basta. Vielleicht mochte er den Blumengestank nicht, unterbrach Mira den Großvater. Ihr war nämlich eingefallen, dass sich Knoblauchesser und Nicht-Knoblauchesser auch oft nicht ausstehen können. Blumengestank, brummte der Großvater beleidigt und zündete sich ein zweites Mal die Pfeife an. Den köstlichen Duft nennst du Blumengestank. Doch dann beruhigte er sich wieder und fuhr fort. Dieser Nachbarkönig hatte eine Tochter, von der das Gerücht ging, sie sei schöner als alle Blumen der Welt. Unser König wollte das nicht glauben, doch weil er ein bisschen neugierig war, versuchte er, die Prinzessin heimlich zu sehen. Eines Tages, als sie mit ihren Hofdamen in der Nähe der Insel spazieren segelte, gelang ihm das auch. Und wirklich, ihre Schönheit übertraf alle Rosen, Nelken, Schlüssel, Glocken und Gänseblümchen, die er kannte. Natürlich beschloss er sofort, diese und keine andere zu seiner Königin zu machen. Nur hatte die Sache leider einen Haken. Niemals würde der feindliche Nachbarkönig seine Einwilligung zu dieser Heirat geben. Niemals! Darüber war sich unser König völlig im Klaren. Und weil ihm kein anderer Ausweg einfiel, beschloss er einfach, die Prinzessin zu entführen. Er ließ sich noch einmal rasieren und die Fußnägel schneiden, dann bestieg er ein Schiff und verfolgte mit ihm das Boot der Prinzessin. Stolz segelte er an ihr vorbei, und weil er recht ansehnlich war, gefiel er ihr gleich auf den ersten Blick. Daraufhin entführte er sie. Das ging ziemlich einfach. Er ließ das Schiffchen von seinen Matrosen überfallen, die sofort anschließend die Prinzessin mit ihren Hofdamen raubten und auf seine Insel brachten. Über diese Tat, und das ist verständlich, war der Nachbarinselkönig sehr erbost. Er sann auf Rache. Und es dauerte auch gar nicht lange, bis ihm etwas einfiel. In seinem Land lebte nämlich eine alte Zauberin, die ihm helfen konnte. Um Mitternacht, als es stockfinster war und der Wind um die Berge heulte, kochte die alte Hexe eine giftige Hexensuppe. So wie sich das gehört. Dann tanzte sie um das Feuer, stieß schaurige Verwünschungen aus und sang wilde Zauberlieder. Zum Schluss aß sie selbst ihre Suppe. Nichts blieb in dem Kessel zurück, nicht der kleinste Tropfen. Das gab ihr die Kraft, die sie brauchte, um die Blumeninsel zu verwünschen. Den Garten verwandelte sie in ein ödes Land, auf dem nur noch kleine, stachelige Kräuter gediehen. Der König wurde ein Riese und sein Schloss ein zu einem Berg aufgeschüttelter Steinhaufen. Die Prinzessin und ihre Hofdamen aber verzauberte sie gleich mit, weil sie wusste, dass sie sich gern hatten rauben lassen. Ehe sie sich versahen, waren sie Korkeichenbäume. Damit sie sich aber recht einsam fühlen sollten, verteilte die Hexe sie über die ganze Insel. Die Hofleute, das Heer und die Minister aber ließ sie einfach versteinern, weil ihr da schon nichts Besseres mehr einfiel. Danach war sie müde. Sie legte sich hin und schlief ein. Glücklicherweise hatte sie aber den Duft der Blumen vergessen. Der hüllte die Insel immer noch ein. Und das erinnerte die Bewohner immer an das alte Gerücht von dem König und seinem Garten, der schöner gewesen sein sollte als alle Gärten der Welt. Der Großvater schwieg. Über die warmen Steine huschte eine Eidechse und die Grillen zirpten im Gras. Während er erzählte, hatten ihm die Ziegen so aufmerksam zugehört, als hätten sie jedes Wort verstanden. »Aber das ist doch nicht das Ende der Geschichte?« fragte Mira enttäuscht. »Nein, aber jetzt kommt das Mädchen ins Spiel.« »Die Spiegelmira?« »Und ihre Spiegelziegen.« Umständlich stopfte sich der Großvater eine neue Pfeife. »Also, die Spiegelmira brauche ich dir nicht näher zu beschreiben. Und Klingklang und Gloria auch nicht. Während des Sommers zogen sie in die Berge. Spiegelmira passte auf, dass die Ziegen sich nicht verliefen, führte sie an Plätze, an denen besonders saftige Kräuter wuchsen und hüpfte mit ihnen um die Wette. Dabei unterhielt sie sich oft mit Klingklang und Gloria, denn sie verstand die Sprache der Ziegen. »Oh!« rief Mira entzückt. »Wirklich, sie konnte mit ihnen reden. Wenn ich es sage, kannst du es glauben, versicherte ihr der Großvater.
Dann erzähl weiter. Zur Mittagszeit traf sich Spiegelmira immer mit ihrem Spiegelgroßvater beim alten Turm oben auf dem Berg. Er brachte ihr etwas zum Essen und leistete ihr ein wenig Gesellschaft. Eines Tages beobachteten die beiden ein Feuer in der Ferne. Und als das kleine Mädchen den Großvater danach fragte, erzählte er ihr die Geschichte von der verzauberten Insel, den brennenden Korkeichenbäumen und den versteinerten Rittern. »Und wo ist der Riese jetzt? Und warum brennen die Bäume?«, fragte sie, als der Großvater fertig erzählt hatte. »Das weiß niemand.« Da beschloss sie sofort, mit Hilfe ihrer Ziegen die Insel wieder zu erlösen. »Wenn wir nur wüssten, wie wir alles wieder entzaubern könnten«, sagte sie später, als der Großvater sie verlassen hatte, zu Kling, ihrer Lieblingsziege. »Wenn wir das wüssten, würde die Insel wieder zu einem blühenden Garten. Der König würde seine Prinzessin heiraten und jeder, der Lust dazu hat, fände Arbeit. Er könnte die Blumen gießen, die Beete umgraben oder die Kieswege rächen. Meinst du nicht auch?« »Nee«, meckerte Kling, die Spiegelziege. Und es hieß ja. »Aber was könnten wir tun?« »Meh, meh, meh«, das war ein langer Satz und außer Spiegelmira hätte ihn niemand verstanden. Aber Kling war noch nicht am Ende. »Meh, meh«, »oh, ein Brief, das ist gut«, rief das kleine Mädchen. »Und was soll ich schreiben?« »Meh, meh, meh«, »nicht so schnell, du musst es mir nochmal erklären«, Kling meckerte ziemlich rasch. Und das war dann schwer zu verstehen, es kam nämlich auf die Betonung an. An diesem Abend holte das Mädchen ihr Schreibheft, riss einige Seiten heraus und schrieb folgenden Brief. »An den Riesen, vormals seine Majestät, König dieser Insel, großer Steinhaufen, vormals Schloss. Lieber Riese, meine Ziegen und ich wollen dir helfen, die Insel zu erlösen. Kannst du uns sagen, wie? Gib mir bitte Bescheid, deine Mira.« Diesen Brief schrieb sie noch zweimal ab. Als sie am nächsten Tag wie sonst mit ihren Ziegen den Berg hinaufkletterte, zeigte ihr Kling einen alten Baum. »Also hier meinst du?«, fragte Mira. Sie nahm das erste Briefchen und spießte es an einen Ast, damit es der Wind nicht wegwehen könnte. »Meh«, meckerte Klang, und das hieß »gut«. Kling führte sie noch zu zwei anderen Korkeichenbäumen und an jeden steckte Mira einen Brief. »Hoffentlich findet sie der Riese auch«, seufzte sie, als alle drei Briefe untergebracht waren. »Meh«, meckerte Gloria, die sich sonst zurückgehalten hatte, und das hieß »ganz sicher«. Aber auch Kling und Klang waren recht zuversichtlich. An diesem und dem folgenden Tag geschah nichts Ungewöhnliches. Spiegelmira hütete die Spiegelziegen, traf sich wie immer mit dem Spiegelgroßvater am alten Turm, aß zu Mittag, hütete am Nachmittag weiter die Ziegen und kehrte abends müde heim. Jeden Morgen sah sie nach ihren Briefen, aber sie hingen immer noch genauso an den Zweigen, wie sie sie hingesteckt hatte. Sie wurden zwar ein bisschen von der Sonne gebleicht und einer riss an den Rändern aus, aber die Nachricht war immer noch gut leserlich. 4 Tage später, vielleicht waren es 5 oder 7 oder auch 11, bemerkte das Mädchen eine kleine Veränderung an dem ersten Zettel. Er steckte nämlich umgekehrt auf dem Zweig. Sie nahm ihn herunter und sah, dass seine Rückseite mit riesigen ungelenken Buchstaben bemalt worden war. »An Mira. Die Insel kann nur vom Zauber befreit werden, wenn der Baum gefunden wird, in den die Prinzessin verwandelt worden ist. Das hat mir ein Vogel erzählt, der...« Hier hörte der Brief auf, weil kein Platz mehr da war. Die Buchstaben waren einfach zu groß für so einen kleinen Zettel. Für Mira war es der Beweis, dass nur ein Riese sie geschrieben haben konnte. Sie rannte schnell zum nächsten Baum und wirklich, hier fand sie die Fortsetzung. »Einmal die Hexe belauscht hat, als sie im Traum schwätzte. Diesen Baum soll ich verbrennen, aber bis jetzt habe ich immer...« Wieder war der Brief zu Ende und Mira rannte zum dritten Baum. »Die Falschen verbrannt. Es waren bloß verzauberte Hofdamen, die zwar erlöst werden, aber so lange unsichtbar bleiben müssen, bis auch die Prinzessin erlöst ist. Und manchmal waren es nur ganz gewöhnliche Korkeichenbäume. Das ist alles. Ich weiß nicht, wie du mir helfen willst. Der unglückliche Riese, vormals König dieser Insel.«
Mira las den Ziegen die Briefe laut vor, denn lesen konnten sie leider nicht. Das war das Geheimnis. Der Riese versuchte, den Prinzessinnenbaum zu finden, um ihn dann zu verbrennen. Da er aber einem Baum nicht ansehen konnte, ob er nur ein gewöhnlicher Baum oder eine Hofdame oder gar die Prinzessin selbst war und auch ein Riese alt wird, bekam er allmählich Angst, dass er den Richtigen nicht mehr rechtzeitig finden würde und die Insel dann für immer verzaubert bleiben müsste. Deshalb streifte er wild umher, tauchte einmal hier und einmal da auf und steckte wahllos alle Bäume in Brand. »Aber warum hat ihn denn niemand gesehen?« fragte Mira den Großvater. »War er auch unsichtbar?« »Vermutlich war er nur nachts unterwegs«, sagte der Großvater. »Und warum?« »Vielleicht schämte er sich, weil er so groß war.« Damit musste sich das Mädchen zufrieden geben. »Und wie ging es weiter?« »Tja, das wusste die Spiegelmira auch nicht. Und deshalb beriet sie sich mit ihren Ziegen.« »Mäh«, meckerte Kling. »Und mäh«, meckerte Klang. »Und mäh«, meckerte Gloria. Und das hieß so viel wie: »Was ist dann nur zu machen?« Am nächsten Mittag besprach Mira die Geschichte mit dem Spiegelgroßvater, denn ein Großvater hat oft sehr gute Einfälle. »Da bleibt nichts anderes übrig, als dem Riesen zu helfen, den richtigen Baum zu finden«, sagte er, nachdem er ein bisschen überlegt hatte. »Vielleicht macht er etwas falsch.« »Das könnte sein«, stimmte das kleine Mädchen ihm zu. »Aber was macht er falsch?« »Mäh, mäh, mäh«, meckerte Kling dazwischen. »Was ist denn mit der Ziege los?«, fragte der Großvater erstaunt. »Hat sie Bauchweh?« Denn natürlich konnte er sie nicht verstehen. »Sie meint, dass man jeden Baum fragen müsste, ob er die Prinzessin oder eine Hofdame oder nur ein gewöhnlicher Korkeichenbaum sei«, übersetzte Mira. »Gar nichts wird er antworten. Er hat ja keinen Mund, mit dem er sprechen könnte. Oder hast du schon mal einen Baum reden gehört?« Der Großvater lachte. Aber Spiegelmira ließ sich nicht beirren. Den ganzen Nachmittag streifte sie mit Kling, Klang und Gloria kreuz und quer, bergauf und bergab und fragte jeden Baum: »Bist du die Prinzessin?« Und jedes Mal kam es ihr so vor, als würde der Baum Nein sagen. Aber vielleicht war es auch nur der Wind, der die Äste hin und her schüttelte, bis die Blätter zu rauschen begannen und der Stamm knarrte. Das klang wie ein leises Seufzen, und dabei war es vorher ganz windstill gewesen. Das Seufzen klang schrecklich traurig. »Vielleicht sollten wir sie anders anreden«, überlegte das Mädchen laut. »Mit euer Hochwohlgeboren oder hochehrenwerter Korkbaum. Wenn es nämlich wirklich einmal die Prinzessin sein sollte, fühlt sie sich möglicherweise beleidigt und gibt sich nicht zu erkennen.« Und weil die Ziegen das auch fanden, machte sie von nun an vor jedem Baum einen Knicks und fragte so höflich sie konnte, ob er vielleicht die Gesuchte sei. Aber alle schüttelten nur ihre Äste. Ab und zu kamen sie auch an verkohlten Baumstümpfen vorbei, doch da erübrigte sich eine Frage. »Was machen wir jetzt?«, fragte Spiegelmira die Spiegelziegen, als es schon dunkel wurde und es Zeit war, heimzugehen. »Mäh! Ihr seid also für Weitersuchen. Aber hier haben wir doch schon alle Bäume gefragt. Mäh, mäh!« Kling war der Meinung, dass man dann eben ein bisschen weiter weggehen müsste. Da überlegte das Mädchen eine Weile, und weil sie sich nun mal in den Kopf gesetzt hatte, dem Riesen zu helfen, beschloss sie, am nächsten Morgen loszuwandern. Als sie an diesem Tag mit den Ziegen loszog, sagte sie dem Großvater, sie wolle lieber ihr Essen mitnehmen und ihn nicht beim Turm treffen. Er war damit einverstanden. Dann schickte sie Kling vor. Die schwarze Ziege schnupperte, und als ihr der Wind einen besonders köstlichen Duftschwall in die Nase blies, fand sie, dass es wohl das Beste wäre, ihm entgegenzugehen. Mit lustig bimmelnden Glöckchen lief sie los. Klang, Gloria und Mira rannten hinter ihr her. Sie kletterten die Berge hinauf und auf der anderen Seite wieder hinunter. Sie wateten durch kleine Bäche oder sprangen von Stein zu Stein. Sie kamen durch ein verlassenes Dorf und durchquerten einsame Täler. Und jedem Baum, der auf ihrem Weg stand, stellten sie die gleiche Frage. »Hochehrenwerter Korkbaum, bist du vielleicht aus königlichem Holz?« Doch alle Bäume schüttelten nur traurig ihre Äste. Ganz allmählich führte sie der Blumenduft ins Innere der Insel. Immer einsamer wurde die Gegend, immer höher die Berge und immer häufiger fanden sie abgebrannte Baumstümpfe auf ihrem Weg. Gegen Mittag trafen sie einen alten Mann, der einen Esel hinter sich herzog. Er war ein Korkbaumrindensammler. »Guten Tag«, begrüßte ihn Mira. Der Mann sah sie erstaunt an. »Was willst du denn hier?«, fragte er sie. »Bist du etwa von daheim weggelaufen?« Das Mädchen zögerte etwas und beschloss dann, dass es wohl das Beste sei, wenn sie die Frage umginge. »Ich suche den Prinzessinnenbaum«, erklärte sie schnell, »und meine Ziegen helfen mir dabei.« »Ach, die alte Geschichte«, seufzte er. »So ein Korkbaumrindensammler ist nämlich viel allein und macht sich so allerlei Gedanken über dies und das und auch über das alte Gerücht, das die Inselbewohner sich so erzählten. Er hielt es schon lange für möglich, dass an der Sache etwas dran war.« »Und du hast keine Angst, dass du dem Riesen begegnest?« »Doch ein bisschen schon«, antwortete Mira, »denn vor einem Riesen darf so ein kleines Mädchen schon ein bisschen Angst haben. Aber ich habe ja noch meine Ziegen, und außerdem ist der Riese ein guter Riese, wir wollen ihm ja helfen.« Sie dachte an die Buchstaben auf ihren Briefen, die mindestens 5-mal größer als ihre eigenen gewesen waren, und schluckte. »So«, brummte der Mann dann noch einmal, »so, so. Und wo wollt ihr den Baum suchen?« »Überall«, das Mädchen streckte den Arm aus und drehte sich einmal im Kreis um sich selbst. »Aber die Insel ist groß und Bäume gibt's überall«, gab ihr der Mann zu bedenken. »Neulich sah ich sogar einen, der wuchs mitten in einem verfallenen Turm. Wäre es nicht besser für dich und deine Ziegen, wenn du wieder heimgehen würdest?« Aber er erwartete keine Antwort von ihr, sondern drehte sich um und ging mit seinem Esel weiter. Doch Mira war ein eigensinniges Mädchen und darum schlug sie den Rat des alten Korkbaumrindensammlers schnell in den Wind. Von jetzt an kroch sie auch in jeden Turm, an dem sie vorbeikam. Aber sie fand höchstens einmal einen verlassenen Kaninchenbau oder alteingesessene Mäusefamilien, halb verdorrten Ginster und ab und zu eine Fledermaus. Da wurde sie still und wahrscheinlich auch ein bisschen mutlos. Sogar die Ziegen sprangen nicht mehr so lustig umher und ihre Glöckchen hörten auf zu bimmeln. Auch hatten sie nun Mühe, Korkeichenbäume aufzuspüren, die sie fragen könnten, weil fast alle schon abgebrannt waren. Kling lief immer noch dem Blumenduft nach. Sie zwängte sich durch den stachlichen Buschwald und Klang, Gloria und Mira hatten große Mühe, ihr zu folgen. Sie erkletterten jeden Hügel, von dem man einen guten Ausblick haben konnte, um auch ja keinen Baum zu übersehen. »Bist du die Prinzessin, ehrenwerter Korkbaum?« Aber es war vergeblich. Nur der Duft wurde stärker und stärker. Wenn der nicht gewesen wäre, hätte das Mädchen vielleicht aufgegeben. Doch so fiel ihr ein, dass das alles früher einmal ein Garten gewesen sein sollte. Vielleicht hatten hier die Rosenhecken gestanden und dort die weißen Nelken. Vielleicht hatten da hinten die Beete mit den gelben und roten Tulpen gelegen, begrenzt von den Büschen blühenden Jasmins. Das Tal, in dem sie wanderten, wurde allmählich immer enger und die Felswände immer steiler. Plötzlich machte es einen scharfen Bogen und Kling blieb erschrocken stehen. Das Ende der Schlucht war nämlich wie ein riesiges Tor. Eine große Anzahl Felsblöcke versperrte den Weg. Hinter ihnen öffnete sich eine weite, wüstenähnliche Ebene. Zuerst fürchtete sich Mira vor den Felsen, denn sie erkannte in ihnen versteinerte Männer. Sie standen mit dem Gesicht der Schlucht zugewandt, so als hätten sie im Augenblick ihrer Verzauberung die Ebene hinter sich bewacht. Aber dann erinnerte sich das Mädchen an den steinernen Ritter hinter ihrem Haus, dem sie schon so oft auf der Nase herumgeklettert war. Niemals hatte er eine Miene verzogen, und das natürlich nur deshalb, weil er aus Stein war und sie gar nicht verziehen konnte, auch wenn er es gern gewollt hätte. »Vielleicht ist dieser hier der Minister für Gartenbau«, überlegte Mira, als sie sich zwischen den Felsblöcken hindurchzwängte, »und jener dort der Direktor der Gärtnerschule oder der Inspektor für die Sauberhaltung der Kieswege.« So sprach sie sich innerlich Mut zu. Erst als sie die Gruppe hinter sich hatte, entdeckte sie in der Mitte der Ebene einen riesigen Steinhaufen. Er glich einem ausgeschütteten Eimer Kieselsteine, nur war er mindestens 150.000 Mal größer und höher. Doch als sie am Fuß des Steinhaufens angelangt waren, ertönte plötzlich ein Poltern und Donnergrollen und die allerobersten Steine begannen sich zu bewegen. Es war der Riese persönlich, der auf den Trümmern seiner Burg hockte und traurig war.
»Mäh, mäh, mäh«,
schrien Klingklang und Gloria entsetzt. Mira blieb völlig erstarrt und mit offenem Mund stehen. Man kann sich den Schreck gut vorstellen, den sie bekam. Doch der Arme konnte ja nichts für seine Größe. Das Gerücht war daran schuld. Jedes Mal, wenn ein Inselbewohner einem anderen die Geschichte von der verwunschenen Insel erzählte, wuchs der Riese ein Stückchen. Sein Gesicht war so grau und so rissig wie die Steine, auf denen er hockte. Haare und Bart sahen aus wie die Büschel des strohgelben Grases, das den Fuß des Steinhaufens bedeckte. Es dauerte eine Weile, bis das Mädchen die grollenden Worte verstand.
»Oh, oh«, ächzte der Riese, »hab ich Rückenschmerzen!«
Das war kein Wunder, denn der König hatte immer nur auf gepolsterten Stühlen gesessen und nie auf einem Steinhaufen. Nachts hat er in einem eigens für ihn angefertigten königlichen Himmelbett geschlafen und nicht auf dem harten Boden der Ebene.
»Ich bin es«,
schrie das Mädchen so laut sie konnte zu ihm hinauf.
»Ich, die Spiegelmira, die dir einen Brief geschrieben hat.«
»Hast du die Prinzessin gefunden?«
grollte der Riese.
»Nein, noch nicht, aber wir suchen weiter.«
Da rollte eine große Träne über seine Backe und stürzte zu Boden. Das war wie ein salziger Quell, der in einem Wasserfall über die Felsen nach unten rauschte.
»Niemand wird sie finden«,
jammerte der Riese weiter.
»Du nicht, ich nicht und die Ziegen erst recht nicht. Bevor nicht alle Bäume auf der ganzen Insel verbrannt sind, gibt es keine Erlösung.«
»Aber das ist ja schrecklich«, rief Mira voller Entsetzen. »Bitte, Herr Riese, will sagen, Herr König, Euer Majestät, lasst uns noch etwas Zeit. Wir werden den richtigen Baum schon noch finden.«
»Nun gut, wenn du durchaus willst. Wer kann einem kleinen Mädchen schon eine Bitte abschlagen?«
polterte der Riese.
»Aber anzünden muss ich ihn selbst. Und wenn du mich rufen willst, dann tu das mit einem Grashalm. Du weißt ja, wie man ihn zwischen die Daumen spannt.«
Natürlich wusste Mira das. Das tat sie oft, wenn sie sich langweilte beim Ziegenhüten.
»Du musst dreimal pfeifen, dann bin ich da. Dreimal genügt.«
Nach diesen Worten fiel der riesige König in eine Erstarrung, so als sei er sein eigenes steinernes Denkmal. »Wenn ich das alles zu Hause erzähle«, dachte das Mädchen, »dann lachen sie mich sicher aus und rufen nur noch Lügenmira statt Ziegenmira.« Zu den Ziegen sagte sie laut, »kommt weiter.« Sie umgingen den Steinhaufen und überquerten die Ebene. Auf der anderen Seite erreichten sie abermals einen Gebirgskamm. Wieder zwängten sie sich zwischen versteinerten Männern hindurch, die talabwärts Wache standen. Sie liefen und liefen, bis es dunkel wurde, aber kein einziger Baum stand an ihrem Weg und kein Haus, in dem sie übernachten könnten. Mira, die den ganzen Tag lang noch nichts gegessen hatte, pflückte sich einige Beeren und die Ziegen rupften ein wenig Gras. Dabei entdeckte Gloria eine kleine Höhle. Das Mädchen sammelte ein paar trockene Zweige und die Ziegen legten sich dicht neben sie, damit sie nicht frieren musste. Nachts war es nämlich schon ziemlich kühl in den Bergen. Am anderen Morgen wanderten sie weiter. An diesem Tag war der Himmel grau und düster. Die Ziegen, sonst immer zu fröhlichem Gemecker aufgelegt, liefen still neben dem Mädchen her. Mira war müde. Die Füße taten ihr weh. Und immer noch war weit und breit kein Korkeichenbaum zu sehen. Zwischen den Steinen wuchsen nur magere Büsche. Wenn der köstliche Duft nicht gewesen wäre, hätten sie sicher den Mut verloren. Auf einer Anhöhe machten sie Rast. Von da aus konnten sie das Land gut übersehen.
»Mäh«,
meckerte Gloria.
»Dort ist ein See.«
Auf Miras Seite gab es nur Büsche und Steine und Klang entdeckte in der Ferne die Ebene mit dem Steinhaufen in der Mitte, weil sie in die Richtung blickte, aus der sie gekommen waren. Klingeling ließ lange nichts von sich hören.
»Mäh«,
meckerte sie zögernd.
»Ich glaube, dass Gloria nicht alles erzählt hat.«
»Was?«
rief die weiße Ziege empört.
»In dem See ist nämlich eine Insel und auf der Insel steht ein alter Turm und der sieht fast so aus, als wüchse ein Baum in seinem Inneren.«
Dann ist es vielleicht der Baum, von dem uns der alte Korkbaumrindensammler erzählt hat, stellte Mira fest. Sehen wir nach. Doch als sie am Ufer des Sees standen, wussten sie nicht, wie sie zur Insel kommen sollten, denn weit und breit war weder ein Boot noch ein Floß oder sonst etwas zu sehen, das sie übers Wasser bringen könnte. Klingklang und Gloria rannten am Ufer entlang und bald rief ihr fröhliches Gemecker Mira auf die andere Seite des Sees. Dort lagen einige Steine im Wasser, auf denen man wie über eine Brücke auf die Insel gelangen konnte. Die Ziegen hüpften voraus und das Mädchen musste sich beeilen, um ihnen zu folgen. Bis zu dem Turm war es nicht mehr weit. Und eigentlich hätten sie auch gleich dort sein müssen, wenn nicht eine dicke schwarze Wolke über den Berg gehuscht wäre. Ehe sie sich versahen, umhüllte sie Mira und die Ziegen so dicht, bis sie nicht mehr wussten, ob sie jetzt rechts oder links, geradeaus oder schräg gehen mussten, um zu dem Turm zu gelangen. Natürlich hätte es auch eine ganz gewöhnliche Gewitterwolke sein können, aber das Mädchen glaubte fest, dass sie ihnen von der Hexe geschickt worden war. So irrten sie umher, und es hätte nicht viel gefehlt, dann hätten sie sich verloren. Mäh! Schrie Gloria kläglich. Von ihrer Frechheit war nichts mehr zu spüren. Auch Klang sprang nicht mehr lustig umher. Einmal war auch Mira verschwunden und sie fand erst wieder zu den Ziegen zurück, nachdem Kling so heftig mit dem Kopf gewackelt hatte, dass das kleine Glöckchen an ihrem Halsband laut bimmelte. »Ich glaube«, schnaufte das Mädchen zitternd und keuchend, als sie wieder beieinander waren, »ich glaube, wir brauchen den Riesen.« Und als die Ziegen das auch fanden, pflückte sie einen Grashalm ab, spannte ihn zwischen den Daumen auf und pfiff dreimal so laut und so fest sie konnte. Der Pfiff hallte über Berge und Täler, über die weite Ebene bis zu dem Steinhaufen und dort in die Ohren des Riesen. Er weckte ihn auf. Da machte er einen Schritt und war am Rand der Ebene. Und dann machte er noch einen Schritt durch das Tal. Der dritte Schritt brachte ihn auf die Anhöhe und der vierte bis an den See. Mit dem fünften erreichte er die Insel und stand neben Mira und den Ziegen, die für die gleiche Strecke 2 Tage benötigt hatten. Manchmal hat es eben auch Vorteile, ein Riese zu sein. Weil er aber doch ein bisschen keuchen musste, blies er mit seinem Atem die dunkle Wolke fort. Da stand auf einmal der Turm vor ihnen. Über seine Zinnen hinaus ragten die Äste eines Korkeichenbaumes. So schnell sie ihre müden Füße trugen, lief Mira hin und fragte, »Bist du die Prinzessin, Korkbaum?« In diesem wichtigen Augenblick hatte sie all ihre höflichen Anreden vergessen und vergaß auch zu knixen. Da ging ein Knarren durch den Baum und sowohl der Riese als auch Mira und die Ziegen verstanden die Antwort klar und deutlich. Sie hieß, »Ja, ja, ich bin's. Habt ihr aber lange gebraucht, um mich zu finden.« Böse Zungen würden sicher behaupten, es sei nur der Bergwind gewesen, der den Baum knarren ließ, und von einem Ja könnte nicht die Rede sein. Doch Mira hatte inzwischen Erfahrungen im Verstehen der Korkeichenbaumsprache gesammelt. Sie konnte ein Ja deutlich von einem Nein unterscheiden. Und der Riese erkannte sogar in dem Knarren die sanfte Stimme seiner Prinzessin. Jetzt schlug er rasch 2 Steine aneinander, bis Funken stoben. Mit den Funken entzündete er ein trockenes Ästchen und mit dem Ästchen den Baum. Und wie sein Holz so richtig hell lodernd brannte, erschien es Mira, als brenne das ganze Land ringsumher, als brenne die Insel und der Riese, die Berge und Täler, die große Ebene und der Steinhaufen. Es kam ihr so vor, als stünden alle kleinen stachligen Büsche in Flammen und sogar die versteinerten Hofleute. Und dabei wusste sie doch, dass Steine nicht brennen können. Danach erlosch das Feuer langsam. Nachdem auch das letzte Fünkchen verglüht war, donnerte es noch einmal laut und ohrenbetäubend. Das war die alte Zauberin, die sich ärgerte. Denn jetzt war die Insel erlöst. Vor dem Riesen, der jetzt wieder ein König geworden war, vor Mira und den Ziegen stand mitten in einem Blumenbeet ein wunderschönes Mädchen. Mira wusste nicht, was sie schöner fand, die Blumen oder die Prinzessin. Auch das steinerne Gefolge des Königs war wieder aus Fleisch und Blut und die Hofdamen erhielten ihre menschliche Gestalt zurück, auch diejenigen, die als Baum verbrannt waren.
Dort, wo vorher der riesige Steinhaufen gelegen hatte, stand wieder das prächtige Königsschloss. Vor der Hochzeit ließ sich die Prinzessin noch schnell eine neue Frisur machen. Und der König putzte sich besonders gründlich die Zähne. Er setzte sich die Krone auf den Kopf und sie sich einen Kranz aus Blumen. Und das Volk feierte mit ihnen ein riesiges Fest. Zuerst feierten sie die Erlösung der Insel und die Hochzeit des Königs mit seiner Königin. Dann wurde Mira gefeiert, weil sie den richtigen Baum gefunden hatte. Und Klingklang und Gloria natürlich auch. Von nun an durfte Mira mit ihrer Familie im Schloss wohnen. Und die Ziegen wurden zu königlichen Haus- und Hofziegen ernannt. Sie durften überall herumlaufen. Nur in den Garten durften sie nicht, weil Blumen nämlich ihre Leibspeise waren. Fast jeden Tag ritten der König und die Königin in dem Garten spazieren, doch manchmal fuhren sie auch mit einer Kutsche. Kein Inselbewohner blieb arbeitslos, weil der König sie alle beschäftigen konnte. Auch die Türme wurden wieder hergerichtet. Und manchmal kam Spiegelmira zum Tee und knabberte süße Törtchen mit dem König und seiner Frau, wobei sie die schöne Aussicht genossen. Solange der Großvater erzählte, hatten ihm Mira und die Ziegen aufmerksam zugehört. Noch immer trug der Wind den köstlichen Duft über das Land und in der Ferne stieg eine feine Rauchsäule in den Himmel. Grillen und Eidechsen waren schon schlafen gegangen. Die Spiegelmira hat die Spiegelinsel vom Zauber befreit, aber unsere hier ist immer noch verzaubert, stellte das Mädchen nachdenklich fest.
So ist es, sagte der Großvater und klopfte die Pfeife aus. Ich glaube das auch, obwohl viele Leute der Meinung sind, dass sich die Bäume nur entzünden, weil ein Sonnenstrahl auf eine Glasscherbe fällt. Und das, was du und ich für versteinerte Ritter halten, sind für sie bloß verwitterte Felsen.
Und der Duft? Sie behaupten, er stamme nicht von Blumen, sondern nur von Kräutern wie Lavendel, Thymian, Kamille und Pfefferminze. Aber was ist mit der alten Geschichte, die man sich so erzählt?
Sie halten sie für ein Gerücht und ermahnen alle, die daran glauben, dass man Gerüchten gegenüber vorsichtig sein sollte, erklärte der Großvater, während er aufstand und sich den Staub von der Hose klopfte. Denn es war Zeit, wieder heimzugehen.
Na ja, dann haben Sie eben keine Fantasie, sagte Mira. Und Klingklang und Gloria meckerten laut, weil sie derselben Meinung waren.